entscheide nur eins. Und das ist die Leistung, die auf dem Platz abgegolten wird und nicht irgendwelche Fähigkeiten im rhetorischen oder dialektischen Bereich.
Skandal! Servus, willkommen zur Gegenpressing-Zeitlupe, wo wir uns bedeutende Spiele der Vergangenheit nochmals anschauen, sie aus heutiger Sicht besprechen. Keine Taktikanalyse, kein abkippender Neuner, sondern ein Abgleich von Erinnerungen, unsere Erinnerungen mit der Realität. Und wer wäre besser geeignet als der Mann, mit dem ich am liebsten ins Gegenpressing gehe? Hallo Jonas.
Hallo Sascha.
Ja, welches Spiel haben wir uns denn heute rausgesucht? Beziehungsweise ich habe es mir rausgesucht, um ehrlich zu sein.
Du hast es dir rausgesucht. Mag den einen oder anderen ein bisschen überraschen. Ist mal so ein bisschen weg von Champions League und Nationalmannschaften, was wir sonst viel haben. Es ist das Spiel VfB Stuttgart gegen Werder Bremen aus der Saison 2003-2004.
Genau, Rückrunde 26. März, Sonntag, 17:30 Uhr im Gottlieb-Daimler-Stadion in Stuttgart. Und bei einer kleinen Sache würde ich dich noch korrigieren, weil so weit weg von Champions League ist es ja gar nicht. Stuttgart war in der Saison ja in der Champions League, ist unglücklich gegen Chelsea rausgeflogen, im Achtelfinale meine ich.
Ja.
Von daher, ja. Mit viel gutem Willen kann man das schon als auch mit Champions League irgendwo gleichsetzen.
Im Achtelfinale und auch nur durch ein Eigentor von Fernando Meira.
Ja, ich weiß, dass ich dieses Spiel tatsächlich angeschaut habe und meine einzige Erinnerung ist aber eher so, dass der VfB recht chancenlos eigentlich war und irgendwann beim ersten vielversprechenden Konter ist dann einfach so Kakao durchs Bild gerugelt, weil er gestolpert ist und dann so ins Bild reingerollt ist, womit der Konter dann auch unterbunden war. Naja, darum soll es aber heute nicht gehen, sondern um das Spiel VfB Stuttgart gegen Werder Bremen. 4:4 ging das aus und gilt so als ein Klassiker der jüngeren Fußballgeschichte. We call it a Klassiker. Und ja, welche Erinnerungen hattest du denn, bevor du gestartet hast, ein bisschen zu recherchieren zu dem Spiel?
Ja, es ist so ein bisschen same procedure as every Zeitlupe. So ehrlicherweise hatte ich echt nicht mehr viele Erinnerungen, außer natürlich Marcelo Bordon.
Ja. Der wird heute, das können wir vielleicht schon mal spoilern, der wird heute auch einen gewissen Platz, glaube ich, in dieser Folge einnehmen.
Mhm. Ja, das glaube ich auch. Aber sonst, wie gesagt, wenig Erinnerungen so an die Saison schon noch. Tatsächlich, aber an das Spiel so selber eher weniger.
Also bei mir tatsächlich auch Bordon. Erinnerung. Ich habe in Erinnerung, dass es so als eins der unterhaltsamsten Spiele der jungen Bundesliga-Geschichte galt oder gilt. Und ich bin tatsächlich auch ein bisschen beeinflusst durch meinen besten Kumpel. Grüße an Dani, der gesagt hat, vielleicht hört er sich die Folge dann jetzt auch mal an. Und so habe ich mich erinnert. Ich habe das auch dann noch während der Recherche nochmal verifiziert, von dem ich geglaubt habe, und es stimmt wohl auch, dass er damals im Stadion war und er schwärmt bis heute, je nach Alkoholpegel, immer wieder von diesem Spiel, wie geil das war und Bordon und hin und her und sowieso. Und das, ich glaube, das ist bei mir auch dann deshalb noch mehr hängen geblieben. Und ja, wir klären ja heute, inwiefern das dann auch wirklich alles so zutrifft, was man sich da erinnert oder was man sich da über das Spiel erzählt. Ich würde das Spiel mal kurz zusammenfassen. Also in der dritten Minute geht der VfB schon in Führung durch ein Kopfballtor von Marcelo Bordon. 10 Minuten später gleicht Ivan Klasnic zum 1:1 aus. Nachdem erneut Bordon und wieder Klasnic treffen, schießt da Ailton die Bremer zur 3:2 Halbzeitführung. Nach der Pause drehen abermals Bordon und Streller das Spiel zugunsten des VfB, bevor Ailton in der 70. Minute zum 4:4 Endstand trifft. Nach einer gelb-roten Karte für Schulz rettet Bremen das Unentschieden dann in Unterzahl ins Ziel. Ja, Wie waren denn so die Umstände des Spiels? Wie sind so die Rahmenbedingungen, mit denen es oder unter denen es an dem Sonntag dann im Gottlieb-Daimler-Stadion zur Sache geht?
Ja, für den VfB war es schon ein wichtiges Spiel, muss man sagen. Sie waren vor dem Spiel Dritter, hinter Werder und den Bayern, hatten aber nur 5 Punkte Vorsprung vor Leverkusen. Sprich, mit einem Sieg hätten sie hier ihr Punktepolster auf jeden Fall gehalten, hätte sogar ausgebaut. Ja, Champions League hattest du ja schon gesagt, oder wir, im Achtelfinale raus gegen Chelsea, relativ bitter. Hinspiel 1-0 durch Eigentor Mera verloren, Rückspiel 0-0, also wirklich knapp rausgegangen. Und im DFB-Pokal auch im Achtelfinale raus gegen Gladbach. Bremen hat zu dem Zeitpunkt die Tabelle souverän und unangefochten angeführt, 11 Punkte vor den Bayern, und haben ja dann auch später im Jahr noch den DFB-Pokal gewonnen, im Finale 3-2 gegen Aachen.
Die Bayern rausgeschmissen haben damals.
Richtig. War eh so auch so ein bisschen Halbfinale der Überraschung, weil auch der VfB Lübeck noch im Halbfinale gestanden hat.
Ah. Also, das wusste ich nicht.
Ja.
Ja, also Bremen, genau, 11 Punkte Vorsprung auf Bayern. Nach dem 25. Spieltag, wir sprechen jetzt hier über den 26. Ja, deutlich, aber klar, wenn du natürlich dann jetzt gegen Stuttgart verlieren würdest, dann hättest du möglicherweise nur noch 8 auf Bayern bei noch 8 ausstehenden Spielen. Da, ja, könnte dann durchaus Spannung aufkommen, und für den VfB, hast du es schon gesagt, die sind auf Platz 3 mit 5 Punkten Vorsprung, und man muss vielleicht noch dazu sagen, dass der Platz 3 insofern besonders wichtig ist, weil es damals ja nur 3 Plätze gab, die sich überhaupt für die Champions League qualifizieren konnten. Sprich, wenn du Vierter wirst, bist du im UEFA Cup sicher, aber nicht in der Champions League. Von daher war der 3. Platz schon sehr wichtig. Vielleicht noch ein paar Fakten davor. Bremen hatte, also wir sind hier am 26. März, Bremen hat seit dem 18. Oktober 2003 nicht mehr verloren. Also einige Monate, klar mit Winterpause, aber trotzdem. Also eine sehr lange Serie. Ich glaube, es sind irgendwie so 17, 18 Spiele gewesen.
Genau.
Die sie nicht mehr verloren haben. Es sollte ja auch nach dem Spiel so bleiben. Und es war gleichzeitig auch das Duell der besten Offensive von Werder und der besten Defensive Stuttgart. Und auch diese beiden, ja, Fakten bleiben bis Ende der Liga so. Also auch nach 34 Spieltagen hat Bremen die beste Offensive gestellt, die meisten Tore geschossen und Stuttgart die wenigsten kassiert. Genau, das ist die Ausgangssituation und sprach da eigentlich schon recht viel für ein unterhaltsames Spiel. Und wie waren denn die Aufstellungen?
Ja, der VfB, kann man so sagen, mit den jungen Wilden unter Trainer Felix Magath, sensationell, hatte ich so auch nicht mehr auf dem Schirm, dass er zu dem Zeitpunkt in Stuttgart war. Und haben gespielt mit im Tor Timo Hildebrand, in der Viererkette mit Philipp Lahm, Boris Sivkovic, Marcelo Bordon und Heiko Gerber, klar, auf links.
Wer sonst?
Im Mittelfeld auf der 6 mit Kapitän Zvonimir Soldo, auf den Halbpositionen Fernando Mera und Meissner und auf der 10 mit dem jungen Alex Chlepp und im Sturm natürlich das dynamische Duo Kevin Kurani und Marco Streller.
Ja. Ja, vielleicht da noch ganz kurz der Einschub. Junge Wilde, ja, aber ich habe sie eigentlich gedacht, dass die noch jünger und wilder gewesen seien. Die Anfangself, Durchschnittsalter 26,8 Jahre, also jetzt nicht mehr so jung. Und auch diese jungen Wilden, so um Kurani, die waren dann schon so am nicht mehr ganz so jung sein. Also Kurani schon 22, Lepp 22, also schon zu dem Zeitpunkt in der fußballerischen Zeitrechnung war das ja trotzdem noch jung, aber natürlich nicht so jung wie zum Beispiel ein 18-jähriger Gomez auf der Bank.
Das stimmt, aber es haben ja auch noch 1-2 Leute gefehlt, also Andi Hinkel nicht dabei.
T- Timo Wenzel.
Timo Wenzel, die ja auch in der Saison eigentlich schon recht viel gespielt hatten.
Ja. Genau, und aber trotzdem eigentlich eine so auf den ersten Blick eine echt gute Mischung. Hildebrand 24, Bordon 28, Zivkovic 28, Gerber schon 31, dann hast du noch den 31-jährigen Meissner, den 36-jährigen Soldo. Also das war schon irgendwie eine ganz gute Mischung. Meira 25, also auch so im Superfußballalter noch jung. Von daher, ja, eigentlich echt eine gute Mischung.
Was mich total überrascht hat an der Aufstellung und dann auch im Spiel logischerweise, dass Fernando Meira ja quasi auf der 8 gespielt hat.
Ja.
Also Stuttgart mit der Raute im Mittelfeld, aber Soldo auf der 6 und Innenverteidigung, wie gesagt, Zivkovic und Bordon, was ja, also Meira ja eigentlich sonst auch immer Innenverteidiger gespielt oder mal auf der 6, aber so als Achter, und hat er ja dann im Spiel auch nicht schlecht gemacht.
Ja, da kommen wir vielleicht auch später noch dazu. Meira sollte aber, glaube ich, nicht zwingend auf der 6 spielen. Ich glaube, da ist jemand ausgefallen, bin ich gerade nicht mehr ganz sicher. Ich meine, da hat auch nochmal jemand gefehlt. Vielleicht noch der Vollständigkeit halber auf der Bank, weil er kein Thema mehr sein will, weil er auch nicht eingewechselt wird. Der 34-jährige Horst Held, auch noch im Dress des VfB. Ja. Ja. Und der 22-jährige Christian Tiffert, der aber auch nicht eingewechselt wird.
Ja gut, hat Magath sich dann auch vercoacht, muss man ja dann auch
sagen. Hat sich Magath ganz klar vercoacht.
So ehrlich sagen. Ja, eingewechselt wurden dann noch Hakan Yakin,
ja,
für Meissner. Und für Heiko Gerber kam noch der junge Imre Sabic.
Ja.
Also genau. Schon eine witzige Truppe, die der VfB.
Irgendwie schon, hat aber wohl ganz gut funktioniert. Bremen dagegen spielt mit Andi Reinke im Tor, die Viererkette von links mit Christian Schulz, Mladen Krstajic, Valerian Ismael, der bis zu dem Zeitpunkt wohl eine herausragende Saison spielt. Rechts Paul Stolteri. Dann natürlich die klassische Schafraute, auf der 6 Baumann, die Halbposition mit Ernst und Listes und auf der 10 der General Jean Micou. Und vorne das in dem Jahr unfassbare Torgarantenduo Ivan Klasnic und Ailton. Ja, auf der Bank eingewechselt wurde auch noch Viktor Skripnik.
Klar.
Leider nicht eingewechselt wurde Tim Borowski und Angelos Charisteas.
Ja.
Auch da muss man sagen, möglicherweise vercoacht. Allerdings, so gut Harry Charisteas natürlich auch ist, ich glaube, nicht nur, aber vor allem in der Saison konnte er eben Ivan Klasnic und Ailton das Wasser nicht so ganz reichen. Ailton sollte am Ende Torschützenkönig werden. Von daher vielleicht nicht ganz verwunderlich. Markus Daun übrigens auch noch auf der Bank.
Ja, und man muss auch sagen, als Einwechselstürmer Nummer 1 hatte Charisteas natürlich auch knallharte Konkurrenz mit dem jungen Nelson Valdez.
Ja.
Muss man auch sagen, der auch noch kam in dem Spiel.
Nelson Haedo Valdez.
Ja.
Muss man, ja.
Ja, klar. Herr Reif, danke.
Apropos Reif, genau. Marcel Reif kommentiert dieses Spiel auf Premiere. Und ich will noch nicht zu viel vorwegnehmen, aber alles, wirklich jede Minute des Kommentars an diesem Spiel hat mir gezeigt, warum ich Marcel Reif zum einen überhaupt nicht und zum anderen total vermisse.
Kann nicht so unterschreiben.
Also das, was Marcel Reif für einen Zuschauer auszeichnet, nämlich eine Hassliebe, das zeigt er hier wirklich in allen Facetten. Aber da werden wir, glaube ich, auch immer wieder drauf zurückkommen.
Ja, ich kann nur sagen, ich habe wieder unheimlich viel über Fußball gelernt, nur dank Marcel Reif.
Ja, es geht in der zweiten Minute schon gut los. Da ist, glaube ich, eine besondere Situation, weil Jean Micou direkt mal Philipp Lahm umgrätscht und Reif das dann mit den Worten kommentiert, Micou will immer wieder zeigen, dass eine Nummer 10 auch grätschen kann.
Ja, eben. Ist nicht nur der schöne Spieler.
Ja. Und dann geht eigentlich der Blitzstart auch schon weiter, weil eine Minute später passiert dann nämlich das Folgende.
Bordon. Ismael gegen Streller. Ja, hat er sich ein bisschen viel vorgenommen gehabt eben. Der lange Franzose. Und verschuldet damit die erste Ecke für den VfB. Bordon, und da ist das Tor. Den hatten sie nicht auf der Rechnung. Dritte Minute, der VfB führt. Strahlende Mien, danken wir ihnen. Sein erstes Saisontor, Marcelo Bordon.
Ja, 1-0 für den VfB. Wie ist es passiert?
Ja, ja. Da muss man Marcel Reif recht geben, der junge Franzose hat sich zu viel vorgenommen.
Absolut.
Also eine wirklich wahnsinnig dumm verschuldete Ecke von Valerian Ismael, der den Ball, anstatt ihn abzulaufen, versucht mit dem Oberschenkel und dann zu jonglieren und dabei ja ins Aus stolpert.
Jongliert das sich so ins Tor aus, ja.
Ja, also wahnsinnig dumm. Dann eine richtig gut getretene Ecke von Heiko Gerber, von rechts mit dem linken Fuß vom Tor weg, fand ich mit viel Schnitt, mit viel Speed gut reingetreten, und da patzt Ismael dann auch das zweite Mal in der Szene, geht nicht richtig mit Bordon, also geht gar nicht hoch im Prinzip zum Kopfball, und Bordon nickt ihn dann per Aufsetzer ins rechte Eck.
Ja. Kann ich 1-1 so unterschreiben. Ich würde vielleicht Ismael gerade beim Verteidigen der Ecke ja nicht in Schutz nehmen, aber Bordon macht es schon echt gut und steigt sehr, sehr hoch. Es ist wirklich auch schwer zu verteidigen. Ist ja auch ein Brocken.
Ja, absolut. Also Bordon macht
daher,
das sehr gut.
Aber wie du richtig sagst, zu der Ecke darf es natürlich niemals kommen. Aber ja, am Ende wird es dann eben eiskalt bestraft und 2 Minuten später kommt es fast noch schlimmer.
Ismael, ich dachte noch, naja, manchmal kann so eine Albernheit, wie das, was er da hinten versuchte, was dann zur Ecke führte, kostspielig werden. Kein Abseits! Durani, Reinke draußen und mit den Händen vor der Linie. Also, der Assistent lässt die Fahne unten, Pfandl sagt auch nichts. Ich hatte das Gefühl, Reinke hat diesen Ball abgewehrt vor dem Strafraum und das wäre rot. Wir kriegen gleich eine Zeitlupe. Achtung! Hier. Erstmal ist das gleiche, knapp, aber gut, gleiche Höhe. Und jetzt, Achtung, wo steht Reinke? Ja, vor der Linie. Haben die Bremer viel Glück jetzt?
Hatten sie?
Ja, also. Ich möchte mal anders anfangen. Erstmal haben die Stuttgarter Marcel Reifs Matchplan kaputt gemacht, weil er ja immer noch über Ismael schwadroniert hat.
Ganz kurz vielleicht noch, strahlende Mienen, danken Sie ihnen.
Ja, also das finde ich war auch ein Affront gegen Marcel Reif, das einfach gleich weitergespielt wurde.
Ja.
In meinen Augen war Kurani leicht im Abseits. Einen kleinen Tick, also hätte es nicht dazu kommen dürfen, aber wenn es weiterläuft, was ja ist, dann ist es ein klares Handspiel von Reinke außerhalb vom Strafraum und dann ist es folgerichtig auch eine rote Karte.
Genau, sehe ich auch so. Auf der anderen Seite, wenn man natürlich, wenn man jetzt mit heutigen Augen draufschaut und den Video Assistant Referee Check machen würde, dann würde Reinke sicherlich nicht fliegen, weil dann denke ich, dass die Abseitsstellung von Kurani auf jeden Fall auch geahndet werden würde. Sprich, Reinke würde für die Situation, dass er außerhalb Hand spielt, nicht bestraft werden, weil die Abseitsstellung ja vorher war. Ja, Kurani kriegt den Ball in Lauf und will ihn dann drüber lupfen. Und also für mich, da gibt's keine Diskussion, dass Reinke den Ball auf jeden Fall vorm Strafraum abwehrt. Aber ja, wenn dann alles geahndet wird, dann muss vermutlich die Abseitsstellung da zuerst geahndet werden. Von daher schwierig, aber isoliert betrachtet muss Reinke da fliegen.
Ja, also isoliert auf die Zeit betrachtet, ohne Videoschiedsrichter ist es ein klares Handspiel, eine klare rote Karte. Ja, Punkt.
Und das wäre natürlich ein Hammer, wenn du nach 5 Minuten in so einem Spitzenspiel 1-0 hinten und dein Torwart raus.
Ja.
Mann weniger.
Ja.
Das wäre ein Brocken, aber dazu kommt es ja nicht. Trotzdem Stuttgart eigentlich, ja, bestimmend, beschäftigt Bremen permanent. Die sind eigentlich kaum im Ballbesitz. Und ja, am Ende gibt es dann in der 9. Minute eine sehr gute Chance für Silvio Meissner, der aufgerückt ist. Meira bricht so über halb rechts, rechts durch und flankt den so in die Mitte. Der hüpft auf, also eine ganz komische Flanke eigentlich, aber Meissner eigentlich ziemlich frei und köpft dann aber drüber. Und da behaupte ich auch, wenn jemand da steht, der 10 cm größer ist, dann klingelt es da zum zweiten Mal.
Oder jemand, der ein besseres Timing hat. Ich finde auch, ja, also wenn er größer ist, klar, aber ich finde auch, Silvio Meissner ist ein Ticken zu früh abgesprungen. Also er hat auch ein schlechtes Timing zu dem Kopfball hin. War nicht ganz einfach,
ja.
Flanke, weil noch abgefälscht und einmal aufgekommen. Aber jemand, der ein bisschen besseres Timing hat, muss nicht zwingend viel größer sein, aber ja, Kevin Kurani hätte ihn vermutlich gemacht.
Das kann gut sein. Der hat nämlich sowohl ein besseres Timing, mutmaßlich, als auch ist er mehr als 10 cm größer gewesen, schätze ich mal.
Ja.
Meissner macht ihn aber nicht und da geht es dann weiter Schlag auf Schlag und in der 13. Minute passiert dann das hier.
Ayrton. Klasnic. Gut gemacht, wunderschön. So spielt der kommende Meister. 13. Minute. Klasnic. Eigentlich alles andere als eine Chance.
Ja, Marcel Reif völlig aus dem Häuschen. Aber er hat natürlich recht, alles andere als eine Chance war's.
Ja, der Ball kommt auf links außen zu Ayrton, der eigentlich ja ganz gut gestellt ist von zwei Stuttgartern, aber dann einfach ja nicht mal richtig seinen Körper reinstellt. Den Ball behauptet und dann an die 16er-Kante zu Klasnic spielt. Eigentlich auch noch keine gefährliche Situation. Bordon rutscht in der Mitte leicht weg. Das nutzt Klasnic, zieht so ein, zwei Schritte an, um ihn dann ins lange Eck ganz gut zu versenken. Also von Klasnic auf jeden Fall stark gemacht.
Von Glasnitz gut gemacht. Bremen zu dem Zeitpunkt auch übrigens nur zu 10, weil Kristajic draußen gerade behandelt wird. Also sogar in Unterzahl. Wenn auch temporär. Und ja, also für mich da der Schlüssel, dass Ayrton außen den Ball bekommt. Und am Anfang, als er den Ball bekommt, sind zwei Stuttgarter da. Aber einer, ich weiß nicht, wer es ist. Ich glaube, es ist Zivkovic. Muss eigentlich ja, weil Bordon ja in der Mitte bei Glasnitz ist. Ja, Zivkovic läuft direkt weg. Und Lahm hat einfach ja den Körper nicht, um sich gegen Ayrton irgendwie durchzusetzen, bleibt auch so ein bisschen weg. Aber wenn Zivkovic einfach im Zweikampf bleibt, also mit Lahm dahin geht, dann stellen sie ihn an der Außenlinie auf 16er Höhe und da passiert da gar nichts, weil dann kann Ayrton den Ball gar nicht reinschlagen.
Ja, absolut.
Und der Ball, der kommt, ist ja auch nicht gut. Also der hoppelt irgendwie so Richtung 16er Eck da.
Der Ball, der kommt nicht gut. Und auch, wir eben schon angedeutet, Ayrton muss ja auch nicht mal richtig seinen Körper reinstellen. Nee. Er deutet so an, dass er ihn reinstellt und dann läuft Zivkovic weg und Lahm bleibt auch ein Stück weg. Und damit, weil der Ball sonst auch, wenn ein bisschen mehr Gegnerkontakt wäre, auch relativ schwer zu kontrollieren gewesen wäre für Ayrton, wenn er ein bisschen mehr Druck gehabt hätte.
Also, dass Zivkovic da weggeht, kann ich mir eigentlich nur so erklären, dass er Angst hatte, dass Ayrton ihm davonrennt. Weil das war tatsächlich, fand ich am Anfang, so in den ersten 20 Minuten ab und zu mal zu sehen. Da gab es so ein paar Steilpässe Richtung Ayrton. Und der hat schon das Match immer gegen Zivkovic gesucht, weil Zivkovic da massive Geschwindigkeitsdefizite hatte gegenüber Ayrton. Das ging immer so zwei, dreimal so gerade so gut, hat immer noch so eine Spitze hinbekommen, konnte dann zu Hildebrand zurückspitzeln oder hat den noch weggeschlagen. Aber das ist so das Einzige, warum ich mir erklären kann, dass er wegbleibt. Ja. Um eben nicht diesen ersten Schritt gegen ihn zu verlieren, weil dann bricht er natürlich durch. Aber ob er dann so weit weg muss, naja.
Ja, aber wie gesagt, Klasnic
macht super.
Macht das dann echt gut, muss man sagen. Ja.
Vor allem mit links ins lange Eck, also von der linken Ecke aus, mit links ins lange Eck. Ist stark. Hildebrand nehme ich da mal raus.
Ja, absolut. Nicht zu halten.
Ist auf jeden Fall die erste, ja, Torannäherung. Mehr kann man, glaube ich, gar nicht sagen.
Ja, und ist auch so ein bisschen die Story des Spiels, finde ich. Ohne jetzt schon zu weit vorgreifen zu wollen. Aber irgendwie immer die Mannschaft, die gerade so ein bisschen unter Druck war, hat dann irgendwie getroffen.
Ja. Ja, wobei nach dem Tor fand ich schon, dass man gemerkt hat, dass es Bremen tatsächlich Sicherheit gegeben hat. Weil davor waren sie sehr, sehr fahrig, kaum Ballstaffetten gehabt. Und dann so in den Minuten nach dem 1-1, da sieht man das erste Mal so diesen Bremer Kombinationsfuß. Auch mal Direktspiel über vier, fünf Stationen direkt, wo auch die Raute wirklich zur Geltung kommt, weil einfach die Positionen korrekt besetzt sind. Da kommt sowas wie Kombinationsfußball das erste Mal auf. Und da merkt man auch, dass die Spieler dann eben die Sicherheit auch gekriegt haben.
Ja, da hat man dann auch gesehen, was Bremen so in dem Jahr ausgezeichnet hat, dass die halt einfach auch für die Zeit schon einen wahnsinnig starken Kombinationsfußball gespielt haben.
Ja.
Also ich finde, bei Stuttgart hat man ab und an mal noch so gesehen, die haben auch mal einen Ball lang hinten rausgeschlagen. Das hat Bremen seltenst gemacht, fand ich.
Ja, auf jeden Fall. Wobei sie ja tatsächlich paradoxerweise den deutlich schlechteren Fußballer im Tor hatten.
Ja.
Also Reinke hatte ja schon während des gesamten Spiels so zwei, drei Dinger, wo man sich denkt so, boah, den musst du jetzt nicht in Seiten ausschlagen, so bedrängt warst du nicht. Und wiederum Hildebrand fand ich da eigentlich sehr, sehr solide. Also
ja, das stimmt. Aber im Mittelfeld war Bremen deutlich kombinationssicher, also jetzt über die Saison gesehen.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Nicht war ja auch das Prunkstück, das war ja so diese, ja, diese Raute war ja das, was Bremen da auch ausgezeichnet hat.
Ja.
Mit weniger Geschwindigkeit, dafür aber wirklich Passsicherheit und ja, einfach mit soliden Spielern. Das ist ja so, das waren ja so typische Scharfspieler, also Baumann sowieso.
Fabian Ernst.
Ernst, Lichtes, das sind ja schon
Lagerblom.
So Spieler. Bitte?
Lagerblom.
Lagerblom, der später reinkommt, genau. Das sind ja schon so Spieler so nach Gusto von Schaf, also wo man dann auch sagt, ja, die sind vielleicht alle auch so ein bisschen behäbig, aber das sind alles, die sind abgezockt, die wissen, was sie machen, die haben eine Passsicherheit, die machen wenig Fehler, machen auch selten was Außergewöhnliches, aber sie machen einfach wenig Fehler und wissen genau, was sie tun und das sind so klassische Schafspieler und die hatte er da halt dabei und dann natürlich noch auf der offensiven Position in Miku, der natürlich, ja, vielleicht kann man es auch ein bisschen wegnehmen, in dem Spiel vielleicht nicht, aber in den meisten anderen Spielen da wirklich auch der Mann fürs Besondere dann war.
Ja, der dann eben das, was die anderen drei im Mittelfeld machen, ihm den Ball zuzutragen,
ja,
dann halt eben veredelt, weil genau, er macht dann das Besondere halt, was die anderen nicht machen.
Ja, und dann in den ersten Anflug von Bremer Kombinationsfußball kommt dann die 24. Minute.
Bodon. Würde mich nicht wundern, wenn er das mal direkt probierte. Na also. Unfassbar. Jetzt sind wir da eine Mauer hinstellen. Das muss Felix Magath doch mal mit den Jungs diskutieren. Bodon. Das ist ein Tag heute. Bodon, sein zweites Tor innerhalb von knapp 24 Minuten.
2-1, Freistoßtor, Bodon. Mera davor auf halb rechts mit Geschwindigkeit durchgebrochen und dann wird er, ja, also 5 Meter vorm Strafraumeck von Schulz gefällt und dann gibt es Freistoß Bodon.
Ja, und Marcel Reif, der alte Prophet, hat es ja gesagt, ihn würde es nicht wundern, wenn er es direkt probiert.
Da stand auch kein anderer, der es jetzt irgendwie...
Nee, waren nicht so viele Bewerber dabei.
Nee, es haben nicht so viele Ansprüche angemeldet. Also, von daher ist die Prophetenleistung hier, ja, komm, also.
Ja, und Bodon, was soll man sagen, zieht ab. Die Mauer macht es wahnsinnig schlecht. Also, die ist ja nicht mal nach dem Schuss auseinandergegangen, sondern schon beim Anlauf.
Ja. Also
so
die ist
gefühlt,
wirklich in sich zusammengefallen.
Einige Löcher in der Mauer waren.
Ich glaube, Stoll, Terry und Klasnitz waren die jetzt da in dem Fall aufgemacht haben. Aber der hätte auch überall anders durchgehen können.
durch alle. Also alle sind auseinandergegangen, hätte sich die Lücke beliebig aussuchen können. Ja, und dann zwischen Stoll, Terry und Klasnitz durch ins Eck. Es sieht natürlich ein bisschen blöd aus für Reinke.
Aber kann er gar nichts machen.
Nein, kann er nicht. Aber er schlägt ja dann nicht direkt im Eck ein, sondern ein bisschen zentraler. Und das sieht so ein bisschen blöd aus, weil es sieht so aus, als ob er nicht weit weg war, als Reinke noch in die Ecke ist.
Ja, aber,
ne, genau. Aber er kann nichts machen.
Nee, er kann nichts machen. Und vor allem der Schuss kommt ja, ich sage jetzt mal, knapp unter Genitalhöhe. Das heißt, er sieht ihn wirklich auch wahnsinnig spät. Und also der hat dann ja schon auch einen guten Wumms, so ist es ja nicht.
Ja.
Und eine gute Kurve, also das mit den alten Puma King getreten wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Aber also der Schuss an sich ist ja schon, hat auch eine gewisse Eigendynamik. Von daher, ja, Reinke da.
Nein. Kann man, ich will da auch keine Torwartdiskussion aufmachen. Es sieht halt nur, ich fand, es sah halt ein bisschen blöd aus.
Ja, klar. So. Wo er nachher einschlägt, ist tatsächlich, sieht komisch aus. Reif tatsächlich auch, verwechselt ständig Bremen und Stuttgart, man hat es in dem Clip noch gehört.
Ja,
wo er dann sagt, dass Felix Magath mit seiner Mauer reden. Also, ja. Ich habe wirklich, ich musste stoppen und musste kurz überlegen, also, weil Marcel Reif macht ja normalerweise keine Fehler.
Nein.
Ich bin aber zu der Erkenntnis gekommen, dass er in dem Fall einen Fehler gemacht hat und es war ab und zu mal der Fall. Also er hat öfter mal Bremen und Stuttgart oder Bremer und Stuttgart her verwechselt in der Anfangsphase. War gleich auch ein bisschen nervös oder überwältigt von dem.
Er musste sich auch erstmal sortieren. Er ist nicht jeden Tag im prall gefüllten Gottlieb-Daimler-Stadion, ne? War für ihn auch neu.
Da muss man auch sagen, keine Ahnung, wie das sonst so in der Saison war. Von Bremen hörst du ja nichts, aber klar, am Sonntagabend um 17:30 von Bremen nach Stuttgart zu fahren und dann wieder nach Hause ist natürlich auch schwierig. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Bremer tatsächlich dann da waren, aber die Stuttgarter waren schon laut, also
ja.
Schon was los. Also eines Spitzenspiels würdig, muss man sagen.
Ja, und ich denke, um nochmal auf zurückzukommen, dass Felix Magath vorher schon mit der Stuttgarter Mauer gesprochen hat, mit der Bremer Mauer gesprochen hat. Also ja, gehe ich schon von aus.
Ging er in die Kabine, hat gesagt, wenn der Marcelo anläuft, bitte einmal weg. Mhm. Ja, im Gegenzug dann fast direkt wieder das 2-2. Lichtes bekommt so am 16er Eck, von Bremen aus gesehen rechten 16er Eck den Ball und schlenzt dann so knapp am Winkel vorbei. Hätte es auch schon wieder einschlagen können?
Ja. Wollte er zu schön machen.
Musste natürlich aber auch gegen den schönen Timo.
Klar.
In der 29. Minute kommen dann die ersten Kevin Kurani-Sprechchöre.
Muss man auch dazu sagen, hat Marcel Reif ja vielleicht 1-2 Mal erwähnt im Spiel.
Genau, vielleicht 1-200 Mal.
Seit 7,5 Stunden nicht mehr getroffen bis dahin.
Ja. Das wird tatsächlich gegen Mitte, Ende des Spiels ein ganz großes Thema für ihn. Und genau, 29. Minute sind wir schon bei 7-3 Torschüssen für den VfB. Also da ist wirklich gut was los. Meira hat mich tatsächlich gewundert, wie oft der wirklich richtig auf dem Flügel da so unterwegs war.
Ja.
Und auch immer gefährlich.
Ja.
So auch in der 33. Minute, da kommt er wieder über rechts außen durch und dribbelt sich dann so in den Strafraum rein, macht's wahnsinnig gut, legt in den Rückraum zu Meißner und der wieder völlig unbedrängt, diesmal mit dem Fuß, so ja, 11 Meter vielleicht, und klebt den auch wieder drüber.
Ja, den musste machen.
Und
ne?
Den musste halt machen.
Absolut.
Und da ist er sehr, sehr frei.
Ja.
Genau, und also, dann kommt es natürlich, wie es kommen muss. Weil wenn du es vorne nicht machst, dann kommt halt die 35. Minute.
Klasnitz. Ayrton. Abseits. Also wenn das kein Abseits war, dann fress ich den Besen. Aber Klasnitz ist das Recht. Das Tor ist drin. Und jetzt gucken wir uns das gleich nochmal an. Wenn ich Unrecht habe, dann nehme ich alles zurück. Das Tor zählt, 35. Minute.
Muss Marcel Reif einen Besen fressen?
Also das Tor ist drin. So viel können wir erstmal festhalten. Nein, Marcel Reif muss keinen Besen fressen. In meinen Augen auch klares Abseits.
Dem kann ich mich anschließen. Erstmal langer Ball Richtung Klasnitz, der das sehr gut macht, der den super ablegt, per Kopf, auch ein Muster, das es ganz oft gibt in dem Spiel. Langer Ball auf Klasnic, der mit Kopf auf Ailton ablegt. Der kriegt den Ball und ja, steckt ihn auf Klasnic durch. Und der umkurvt dann den herausstürmenden Hildebrand und schiebt dann ins leere Tor ein. Auch für mich völlig klar abseits. Schiri-Assistent hat aus meiner Sicht völlig freie Sicht.
Ja.
Deswegen ist es mir auch ehrlich gesagt nicht verständlich, warum er das nicht sieht. Weil es gibt eigentlich keine wirkliche Gegenbewegung. Es gibt keinen Spieler, der dazwischen steht. Von daher für mich auch klar abseits.
Mike Pickel an der Linie muss das sehen.
Mike Pickel an der Linie muss es sehen, sieht aber nicht. Und so macht Glasnitz das 2-2. Auch vielleicht noch zu erwähnen, warum Hildebrand so früh draußen ist, erschließt sich mir auch nicht, weil er will Klasnic quasi, sagen wir, 18 Meter vorm Tor schon abfangen und grätscht dann so vorbei.
Ich
muss er nicht.
Muss er nicht. Total unnötig, weil Klasnic ja auch noch ein paar Meter zum Tor hat, seinen Ball kriegt. Ich kann mir das nur so erklären, dass sich Hildebrand so sicher war, dass das abseits ist, dass er so eine Alibi-Rauslaufaktion gemacht hat.
Er war sich so sicher, dass abseits ist, da wollte Klasnic einfach nur noch verletzen.
Ja, so nach dem Motto, ist doch manchmal so, als es dann so übermotiviert ein Verteidiger oder ein Torwart noch was macht, wo es doch eigentlich klar ist, dass abseits ist. Und so kann ich mir das nur erklären bei Hildebrand. Sonst ist das auch wie bei vielen Toren, die wir bis jetzt schon hatten, einfach eine komplett unnötige Aktion.
Gut, ich glaube, da ist ja noch alles gesagt. 42. Klasnic gewinnt mal wieder ein Laufduell und umkurvt Lahm an der linken Außenseite, zieht dann in den 16er rein und legt dann auf Ailton zurück, der ähnlich wie Meißner ein paar Minuten vorher dann auch aus 10, 11 Metern völlig frei dasteht und schießt. Der Ball kommt im Vergleich zu Meißner tatsächlich aufs Tor. Bordon klärt aber auf der Linie. Hildebrand hätte keine Chance gehabt. Und damit ist die Szene eigentlich erstmal vorbei. Aber irgendwie auch doch nicht.
Ja.
So, und dann macht Ailton das, was ein Stürmer machen muss. Bleibt stehen. Die anderen werden fast durch die Bewegung nach hinten gedrückt. Und gut, dass Bordon da aufgepasst hat. Ailton! So einfach geht das. Zivkovic nicht konsequent. Werder Bremen geht in Führung. Eben hat Ailton noch die Chance nicht verwerten können. Jetzt macht das 43. Minute. Das 23. Saisontor des Ailton. Und zum ersten Mal in diesem Spiel geht der Tabellenführer in Führung.
Jonas, bitte.
Ja, das Erste, was mich verwundert, ist, dass Ailton offensichtlich der einzige Brasilianer ist, der nur einen Namen hat, weil gerade Marcel Reif ja sonst immer mit Namen nicht geizt. Hätte er mal recherchieren können. Ja, bei dem Tor muss ich sagen, hat Hildebrand Aktien für mich dran. Also Ailton kriegt den Ball von der Position her so ein bisschen ähnlich wie beim Klasnic-Tor zum 1-1. Schießt dann auch relativ direkt, weil er auch keine Chance hat, was zu machen. Er war ja gut gestellt da von der Stuttgarter Verteidigung. Ja, und Hildebrand ist noch dran mit den Händen und an einem guten Tag hält er den.
Ja, habe ich mir auch aufgeschrieben. Ich habe nur notiert, muss er halten.
Ja.
Und genau, also ähnliche Schussposition wie Klasnic vorher. Auch wieder stark verlängert von Klasnic. Hab's vorhin schon gesagt, dieses Muster war auch wieder ein hoher Ball auf Klasnic, der wieder für Ailton ablegt. Also das ist schon ein Muster. Das, also kann ich mir noch nicht anders vorstellen, als dass das wirklich eine Ansage war. Macht das, weil das kommt so oft vor. Und Zivkovic passt gegen Ailton nicht auf. Da haben wir dann wieder den Punkt Geschwindigkeitsdefizit. Da ist Ailton auf den ersten 2-3 Metern einfach deutlich schneller. Und genau, für Hildebrand sieht er haltbar aus und ich denke, er muss ihn halten. Ich kann bei solchen Szenen immer nur wieder Olli Kahn zitieren, der mal gesagt hat, wenn ein Torwart am Ball dran war, dann muss er ihn auch halten.
Ja, Das sehe ich ganz genauso.
Und er ist sehr stark dran, also nicht nur Fingerspitzen.
Ja, ja. Das sehe ich ganz genauso. Und zu dem anderen Punkt mit dem Muster von Verlängerung Klasnic auf Ailton, finde ich auch, also das hat ja auch die ganze Saison ausgezeichnet, du hast es am Anfang gesagt, das war das Sturmduo in der Saison, einfach auch die Laufwege, dass Klasnic auch weiß, wo er den Ball hin verlängern muss, beziehungsweise Ailton weiß, wohin der Ball hin verlängert wird, weil 9 von 10 ankommen, die Klasnic verlängert. Da steht Ailton einfach genau da, wo der Ball dann hin verlängert wird. Wahnsinnig stark.
Ja, und das, also es ist, wenn man das abgedroschene Wort, die harmonieren, verwendet, dann ist es da wirklich nicht gelogen. Mhm. Und zur Erinnerung, 26. Spieltag und Ailton hat schon sein 23. Tor.
Ja.
Also wirklich, wirklich stark. Das ist, ja. Er sieht ja auch viel fitter aus, als dass man sich heute noch vorstellen kann. Und ich glaube, durch die ganzen letzten Jahre ist einfach auch das, was er fußballerisch tatsächlich mal für vielleicht auch wenig, aber dann doch ein paar Saisons drauf hatte, ist da, glaube ich, ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und er wird im Nachhinein dann, glaube ich, da auch ein bisschen unterschätzt. Aber er hatte ja da schon alles, sagen wir mal, bis auf die Größe, selbst die Physis hatte er also ein bisschen gehabt durch seine, ja, ich finde ihn nicht mal dick, aber er ist nicht gärtenschlank, sagen wir mal so. Aber bis auf die Größe hat er alles. Er hat die Technik, er hat die Geschwindigkeit auf den ersten Metern, er hat eine Geschmeidigkeit, er hat eine Technik, er hat einen super Abschluss. Also
den Instinkt.
Instinkt, viel mehr brauchst du ja als Stürmer nicht.
Nein.
Und von daher ist es schon in dem Fall auch nicht verwunderlich. Und wenn du so eine Mannschaft um dich rum hast, die so gut funktioniert, da muss ja zwangsläufig irgendeiner die Tore machen nachher.
Ich fand auch in der Saison so vom Gefühl her wahrscheinlich auch der austrainierteste Ailton seiner Karriere. Also mich hat das auch überrascht. Wahnsinnig, wahnsinnig schlank für seine Verhältnisse. Wahnsinnig austrainiert. Und was das Bild, finde ich, heute so ein bisschen verzerrt, ist halt, dass er sich mit seiner Kohle nach der Karriere so ein bisschen verzockt hat und so viele lächerliche Geschichten machen muss, eine Werbung für allen möglichen Scheiß und dann Dschungelcamp und hier und da. Das hat das so ein bisschen kaputt gemacht halt, ne?
Ja, absolut.
Also in der Zeit schon einfach einer der besten Stürmer der Bundesliga.
Wahrscheinlich der Beste, also wenn du...
Ja, mir würde nicht viel mehr zumindest einfallen.
Ich weiß gar nicht, wie viele Tore am Ende gemacht hat. 29, 30?
Ja, an die 30.
28 und 29, glaube ich. Und das machst du nicht einfach so.
Nee.
Dann ist Halbzeit. Bremen führt 3-2, weiß, glaube ich, selber nicht so ganz warum.
Ja.
Und wenn so als Fazit von mir, was ich mir notiert habe, ist unfassbar viel Tempo. Und ich finde das Spiel, also ich musste immer wieder, habe ich mir in Erinnerung gerufen, dass das Spiel schon 2004 stattgefunden hat. Wir haben ja zum Beispiel. Was hatten wir? Alaves 2001, wir hatten Deutschland, Argentinien 2006. Also wir hatten ja dann schon so Spiele so in der Richtung, wo wir immer wieder gesagt haben, boah, das war teilweise ja schon richtig behäbig und irgendwie keine richtigen Flügelspieler und solche Sachen. Richtige Flügelspieler hat man hier auch nicht, aber ich finde, das Tempo ist überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was wir sonst so in der zeitlichen Kategorie hatten.
Ja, da gebe ich dir recht. Und auch gerade... Ich habe auch, als ich es geschaut habe, an Deutschland-Argentinien gedacht. Es war auch technisch von beiden Mannschaften auf einem viel höheren Niveau.
Kein Vergleich irgendwie, ja? Also wirklich sagen, ja.
Viele gelungene Ballgeschichten.
Einfach flüssiges Spiel. Also
auf Stuttgarter Seite hat Fernando Mera viel Dynamik reingebracht.
Ja, absolut.
Was man ihm auch mit der Größe nicht so zwingend zugetraut hat. Auf Bremer Seite Klasnic und Ailton. Auch Ailton wahnsinnig viel auf die Flügel ausgewichen. Da auch mal gute Doppelpässe gespielt. Also viel dynamischer insgesamt. Ja. Also ja, fand ich auch. Aber gut, was will man erwarten, wenn man halt bei Liverpool ein Mittelfeld mit Dietmar Hamann und Gary McAllister hat. Jetzt nicht die Dynamik in Person.
Ja, wobei man muss ja auch sagen, so als kurzes Fazit vielleicht, gerade so die, die eigentlich für die Spielgestaltung und für auch mal Tempo in Aktionen zu bringen, jetzt nicht mal läuferisch, sondern spielerisch, Miku und Chleb, völlig blass.
Ja.
Siehst du gar nichts. Absolut.
Gar nichts.
Soldo siehst du genauso viel, wie du immer von ihm gesehen hast, nichts.
Ja.
Aber trotzdem effektiv.
Ja.
Genau, aber gerade so die beiden kreativen Spielgestalter, gar nichts. Also Miku, da kommen wir nachher nochmal dazu, aber
Na, Stuttgart hat in der ersten Halbzeit in meinen Augen, du hast ja schon gesagt, die mehr Torschüsse, so den Feldvorteil über die beiden Achter gemacht. Meißner mit den zwei Chancen, wo er eine Save von machen muss, und halt Fernando Mera mit der Dynamik, die er ausstrahlt. Deutlich besser als Ernst und Listesch auf der anderen Seite.
Ja, Listesch kommt tatsächlich in der 46. Minute direkt nach Wiederanpfiff. Kommt dann das zweite Muster, das sich so ein bisschen bei Bremen, ja, das man mit Bremen beobachten konnte. Das eine war eben langer Ball auf Klasnitsch, der per Kopf ablegt. Und das zweite Muster waren aus meiner Sicht so diese Chipbälle hinter die Abwehr, die immer wieder gesucht wurden. Und auch da hat dann Listes einen bekommen. Aber Listes ist halt Listes und nicht Klasnitsch und will dann über Hildebrand lupfen, aber der geht dann schon deutlich nebens Tor.
Ja. Ja, den muss er auch versuchen querzulegen.
Oder so, ja. Aber da hast du schon gemerkt, der hat ihn nicht wohlgefühlt in der Situation.
Nee.
Und ja, in der 50. Minute gibt's dann mal wieder einen Freistoß für den VfB.
Bordon, das sind mehr als 30 Meter. Mehr als 30 Meter! Ich glaub's nicht! Marcelo Bordon mit seinem dritten Tor. Und wenn das Stadion abbrennt, er ist der Mann des Spiels. Bordon, eine ganze Saison, wie gesagt, nicht ein Treffer und jetzt gleich drei. 30 Meter. Also die Einstellung sagt mir noch nicht so viel. Jetzt müssen wir nochmal in Ruhe gucken, denn so ein Tor kann eigentlich nicht fallen.
Ja. Ja. Was meinst
also
du?
Also da hat Marcel Reif den Mut verlassen, ne? Wie er Bordon beim ersten Freistoß angekündigt hat beim 2-1. Hätte es hier auch machen können. Hat er aber nicht drauf gewettet, zu tippen, dass er ihn direkt macht. Ja, Freistoß 30 Meter, keine Mauer gestellt so richtig und ein Strahl, der vom Schützen aus links im Eck einschlägt.
Ja, vor allem so wirklich Roberto Carlos-esk, also so leicht über den Außenriss gerutscht und er ist ja so knapp halb links aus seiner Sicht, schaut er aufs Tor.
Ja.
Und der Ball geht ja aber wirklich innen an der Mauer vorbei und dann aber außen ins Tor. Links.
Ja, an der ein oder zwei Mann-Mauer.
Genau,
aber
also wirklich
war
wie dieses Roberto.
Mauer, ja.
Ja, aber wie dieses Roberto Carlos-Tor gegen Frankreich, das war natürlich von der Flugkurve noch extremer, aber schon Ball geht nach innen und zieht dann wieder links raus. Also es war.
Ja.
Hei, hei. Und Reif will da wieder irgendwie Reinke mit in die Haftung nehmen, sehe ich gar nicht.
Nein, auf gar keinen Fall.
Sehe ich überhaupt nicht.
Nein.
Also auch wie er sagt, dieses kann ja gar nicht fallen und der Ball ist ja so lang unterwegs. Naja, der Ball ist lang unterwegs, weil es halt weit ist, aber das ist einfach ein Strahl, der da reinkommt.
Ja, es ist ein Strahl. Puh. Und im Strafraum vor Reinke stehen ja auch ein paar Leute, wo, wenn einer den Ball noch abkriegt oder so, ne, der abgefälscht ins andere Eck fliegt, wo er Reinke auch ja gar nicht so früh reagieren kann.
Ja, ja, also.
Also komplett abstrus.
Nehme ich ihn komplett aus der Verantwortung und trotzdem. Geile Bude.
Mhm.
Und die hatte ich so auch nicht mehr auf dem Schirm.
Nee.
Ich habe in der Vorbereitung, als ich dann auch die Tonspuren vorbereitet habe, habe ich genau diese Tonspur, habe ich dann dem Dani, meinem Kumpel, geschickt, der dann damals dort war. Einfach nur kommentarlos. Und zurück kam einfach nur, das war der Freistoß links unten.
Also ja, das ist halt ein Stuttgarter. Ne?
Ist ein Stuttgarter und hat nach 16 Jahren immer noch präsent. Also ich geil. Einfach nur zurück. Das war der Freistoß links unten.
Ne, das sind doch so. Deswegen und ich zahle in das Phrasenschwein, was hier steht. Deswegen lieben wir doch einen Fußball. Jeder von uns hat doch so gewisse Situationen. Da schickst du ein Bild, ein Foto, einen kurzen Ton und du hast
sofort das Bild dazu im
Kopf. Ja. Ja, absolut.
Ja, also großartig. Und das war dann das 3-3. Danach geht dann der erste Wechsel über die Bühne für den VfB. Hakan Yakin kommt für Silvio Meissner. 1-1 Wechsel im Prinzip, auch für die Halbposition dann Yakin.
Ja, und auch wichtig zu wissen, dass er Mittelfeld und Stürmer spielen kann. Habe ich von Marcel Reif gelernt.
Ja, Reif jetzt irgendwann komplett kontra Fandl, also Schiedsrichter Fandl. Er schießt sich komplett auf ihn ein, genauso wie auf Reinke dann, jetzt so endgültig. Ja, kritisiert wirklich jede Aktion. Jeden Pfiff von Fandl ist falsch. Jede Aktion von Reinke ist er nervös und zittert. Also da auch wieder Classic Reif, hat er sich dann so auf dieses eine Ding eingeschossen und dabei bleibt er dann auch mal.
Ja.
60. habe ich notiert, Miku, seine auffälligste Aktion eigentlich. Wieder Klasnitsch Kopfballablage auf Miku und der nimmt den Ball an und ja, macht ihn dann so mit dem Halbvolley trocken rechts unten rein. Tor zählt aber nicht, weil er bei der Ballannahme Hand gespielt haben soll, würde ich so unterschreiben.
Boah. Also ich bin mir da unschlüssig, aber auch nur, weil die Perspektive von Premiere das für mich nicht hundertprozentig.
Ja, weil sie von hinten kommt nur, gell?
Ja, also es kann auch knapp nur Brust gewesen sein, es kann Hand gewesen sein, ich möchte mich da nicht festlegen. Also von der Perspektive, die angeboten haben,
finde ich schwierig. Fragwürdig auf jeden Fall.
Ja,
es ist kein klarer Pfiff, es ist kein klares Abpfeifen.
Nein. Deswegen, also, es kann Hand, es kann nicht Hand, ich möchte mich da nicht festlegen.
Wenn die alte Regel, Achtung Phrasenschwein, im Zweifel für den Stürmer gilt, muss er es laufen lassen?
Ja.
Ja, aber es stimmt, die Perspektive, die kommt nur so schräg hinten von der linken Schulter aus von Miku, da sieht man es dann irgendwie nicht so richtig. Schiri steht aber meines Wissens gut, sieht es von vorne, ja.
Gut, ich bin bei dem Punkt, bei dem Spiel, bei Reif,
gegen Fandl?
Ja, absolut.
Einfach grundsätzlich gegen Fandl.
Also nicht mal gegen Fandl, eigentlich eher, also der wurde viel von seinen Linienrichtern im Stich gelassen.
Das stimmt.
Fand ich bei vielen Situationen, die auch klar zu sehen war, also es hat angefangen mit dem Handspiel Reinke, was der Linienrichter sehen muss.
Wo auch niemand dazwischen steht.
Ja, das Abseitstor von Klasnitsch, was wir vorhin schon hatten, was gezählt hat, was der Linienrichter sehen muss, also ich bin nicht kontra Fandl, eher kontra Linienrichter.
Und auf jeden Fall pro Reif.
Absolut, das immer.
2 Minuten später dann, Freistoß für Bremen, nahezu identische Position wie beim 3-3 von Bordon. Auch jetzt schießt ein Innenverteidiger, hier ist es Ismail. Und dann kommt, glaube ich, Timo Hildebrand zu seiner einzigen Abwehr, oder?
Ja, und da haben ihm auch die Handschuhe geglüht, glaube ich. Das war ein ordentliches Fund, ja.
Aber auch natürlich dankbar. Also, wenn wir schon bei Stammtischparolen sind, dann kommt hier auf jeden Fall die Parole, es war einer für den Torwart.
Ja.
Dann schon auch. Also, den darf er auf keinen Fall reinlassen. Das ist nicht nein, so wie bei Reinke, dass man sagt, wenn er den Bordon freistößt, wenn der halt reingeht, ja, gut, war halt auch ein Ding. Hier würde ich das nicht so sehen.
Nein, den muss er halten und er hat dann das Möglichste draus gemacht, um das spektakulär aussehen zu lassen.
Da hat er wirklich das Nötigste getan. 4 Minuten später, 66. Minute, ihr seht, es geht Schlag auf Schlag, da kommt Philipp Lahm das erste Mal so richtig ins Spotlight. Was da passiert?
Ja, er zieht ein Solo, waren dann, glaube ich, 50, 55 Meter insgesamt an. Und man merkt, dass es der frühe Philipp Lahm war. Später mit seiner Erfahrung wäre er nie in das Dribbling in die Mitte gezogen. Weil er kommt auf rechts, geht am ersten vorbei, lässt ihn gut aussteigen, zieht in die Mitte, kommt dann so ein bisschen ins Stolpern oder rutscht aus. und ja, verliert dann den Ball und ermöglicht Bremen so eine leichte Kontersituation. Das wäre ihm später nicht mehr passiert, da hätte er den Ball eher früher abgespielt, glaube ich, aber war schon ein gutes Ding, was er da über den Platz gezogen hat.
Ja, und er kommt ja auch zum Abschluss. Also er schießt dann flach vor so vom 16er-Eck rechts, ganz knapp links neben Pfosten. Also macht er dann schon am Schluss schon noch gut, aber glaube ich einfach ausgepumpt, weil er da in bester Robben-Manier über den Platz gerast ist.
Ja,
ja, war wirklich ein langes Solo. Stoppt ihn auch keiner so richtig.
Nee.
Aber er macht es auch gut, also ja, lässt auch gut aussteigen. Ja, und 3 Minuten später klingelt es dann schon wieder.
Klepp. Jakin. Kein Abseits, sagt der Linienrichter. Strelle, der Winkelspitz, der Winkelspitz gedreht. Der VfB hat es jetzt seinerseits gedreht.
Also ich will nicht sagen, das Stadion explodiert, aber die Stimmung war gut.
Die Stimmung war gut. Gebt Marcel Reif mal wieder recht, der Winkel war nicht spitz genug. ja, also sensationeller Pass von Hakan Yaki.
Absolut.
Wow. Super durchgesteckt. War kein Abseits. Streller deutlich nicht im Abseits. Und dann war es einer aus der Kategorie, muss er machen, sonst kriegt er von den Mitspielern Dresche. Weil eigentlich muss er ihn querlegen auf Kurani.
Bevor er umkurvt.
Bevor er umkurvt. Ja, geht dann an Reinke rechts vorbei und schiebt ihn ein. Aber wenn er nicht macht, kriegt er auf jeden Fall von Kurani eine Schelle. Weil bevor er am Torwart vorbeigeht, muss er ihn eigentlich querlegen.
Es sieht auch mega komisch aus, weil, also der Pass von Yakin, wirklich ein super schöner Steckpass, sieht aber sehr, sehr komisch aus, weil so vom Gefühl her rennen Strellers Gegenspieler noch bevor der Pass kommt, rennen einfach weg. Also lass ihn so, ich glaube, die wollten auf Abseits spielen.
Ja.
Aber unten pennt einer noch.
Ja.
Und deshalb, aber es sieht ultra komisch aus, weil dadurch, dass das Abseits so klar aufgehoben wurde von, ich weiß nicht, wer unten stand, wahrscheinlich war es sogar Zivkovic oder sogar Lahm, das weiß ich jetzt nicht genau.
Nee, es war falsch. Weder Zivkovic, du bist jetzt auch ein alter Marcel Reif-Manier.
Aber wie, weißt du, wie selbstverständlich. Also Zivkovic oder Lahm und da jetzt auch nicht genau. Ist es.
Ja.
Also von den Bremern auf jeden Fall. Ja, also Ismail oder Kristajic, also Ismail, der halb rechts gespielt hat, oder Stolteri, einer von den beiden pennt dann noch und deswegen sieht's ultra komisch aus, weil Streller auf einmal ja furchtbar frei ist. Das macht den Pass nicht weniger schön und nicht weniger schwer. Aber es ist schon, es sieht sehr, sehr kurios aus.
Ja.
Und dann macht Streller natürlich, macht das gut.
Ja,
macht das. Und wenn er ihn macht, gibt's auch keine Beschwerden.
Hat er recht.
Allerdings ist die Freude da noch nicht richtig verklungen, als der Torreigen schon weitergeht.
Stolteri. Fehler Soldo! Miku macht es nicht, aber Hilton macht das Tor. Freunde, was haben wir hier für ein Spiel? Keine 2 Minuten nach dem Führungstor der Stuttgarter. Der Ausgleich, 70. Minute, Ailton mit seinem zweiten. 4:4.
Ja, 4:4. Eine Minute hat es gedauert.
Ja.
Wieder langer Chipball.
Wieder langer Chipball.
Und ja, Mera verlängert unglücklich dann, glaube ich, Richtung Miku.
Ja. Und dann wollte Miku, ja, über Hildebrand lupfen.
Ja, wollte den Lichttest machen.
Und dann rasseln sie zusammen. Also Hildebrand und Miku. In meinen Augen kein Foul.
Nein.
Einfach unglücklich zusammengestoßen, auch außerhalb des Fünfers. Weil Hildebrand beschwert sich danach ziemlich deutlich.
Ach, Hildebrand hat sich, okay, ich dachte, okay, wenn dann, also nein, Gottes
Willen. Nein, Hildebrand ist nach dem Tor zu fandeln und hat sich sehr arg beschwert, wollte ein Foulspiel haben, war es in meinen Augen nicht.
Okay, das habe ich gar nicht, gesehen, aber nee, überhaupt nicht.
Nein. Und ja, Ailton schiebt dann den Abpraller ins Tor, da wo ein Stürmer stehen muss.
Und auch eiskalt, also so einfach war der nicht?
Nee, war nicht einfach, aber
so im Runterfallen?
Mit der Klasse in der Saison, die er gespielt hat.
Ja, nächstes Tor für Ailton. Macht er gut und da sind wir wieder beim Näschen. Das hat er eben halt auch noch gehabt, zusätzlich zu den ganzen, ja, den körperlichen Voraussetzungen. Macht er dann schon stark.
Und es ist auch das, was Reif, also ich hasse dich dafür, dass du das Spiel ausgesucht hast, weil ich oftmals Reif recht geben muss. Denn in meinen Augen hat er das Spiel gut gemacht. Im Unterschied zu Korani steht halt da Ailton dann da, wo der Ball runterkommt, wo er ihn einschiebt. Korani in der Phase, die er da hatte, hätte ihn eventuell daneben geschoben oder drüber geschossen. Ailton hat aber zu dem Zeitpunkt halt einfach alles getroffen und deswegen auch den. Nicht so ganz einfachen Ball.
Ja, vielleicht dazu tatsächlich ein paar Minuten später gibt's dann eine Freistoßflanke, so fast linke Eckfahne, ziemlich weit außen. Und nur zur Erinnerung, Korani steht ja auch auf dem Platz. Er hat bloß einfach, er hatte keine Aktionen. Und da ist aber tatsächlich seine erste richtige Aktion, wo er dann bei der Flanke, also wirklich richtig hochsteigt und relativ zentral aus 6-7 Metern dann zum Kopfball kommt, aber knapp am linken Pfosten vorbei, der Reinke keine Chance gehabt, da ranzukommen. Aber ja, wie du sagst, das zeigt dann vielleicht auch so, da wollte es einfach in der Phase der Saison halt nicht. Und im Gegenzug fällt der Ailton der Ball halt vor die Füße und der nagelt den halt noch unten rein. Ja, das ist, ich meine, du bist der Experte als alter Stürmer.
Ich hatte eine schlechte Phase.
Ja gut, danke auch für die Expertise. Da kann sich sicherlich jeder unserer Hörer und jede unserer Hörerinnen reinversetzen.
Ja.
Weil du bist dann auch einfach kein Mensch mehr.
Nee.
78. Minute, Lagerblom kommt rein für Lichtes, auch ein 1:1 Wechsel. Und dann gibt's noch so die letzte Aufregerszene in dem Spiel. War eigentlich sehr ruhig und war jetzt auch die Situation kein Aufreger, aber Schulz bekommt tatsächlich, Christian Schulz von Bremen, bekommt dann Gelb-Rot.
Ja. Das erste Gelb hat er vor dem Freistoß zum 2:1 bekommen.
Ja.
Auch zu Recht Gelb. Das zweite Gelb, auch hier stimme ich mit Marcel Reif überein. So wie Pfannl das Spiel bis dahin geleitet hat, war das in dem Kontext für mich nicht zwingend Gelb. Zweite Gelbe Karte.
Da würde ich auch mitgehen. Grundsätzlich finde ich aber die Gelbe isoliert betrachtet richtig, weil allein für die, wie plump Schulz, also Korani wird geschickt und Schulz ist so einen halben Schritt hinter ihm. Korani macht es halt tatsächlich einfach gut und kreuzt, wie man es als Stürmer eben machen muss. Kreuzt und Schulz fällt einfach voll drauf rein und brummelt so richtig in ihn, also er räumt ihn einfach plump ab. So gar nicht böse, aber einfach unfassbar plump.
Isoliert betrachtet, ja, gebe ich dir recht. Korani geht für mich einen Ticken zu früh schon runter.
Oh, nee.
Doch. Finde ich schon, der spekuliert drauf, auch zu Recht. Hast du ja eben beschrieben, macht er ja auch gut, die Kreuzung und so. Und wie gesagt, im Spielkontext muss es ja, finde ich, Karten, also faul ist es. Nicht drüber reden.
Ja.
Aber so kartentechnisch dann ja auch immer so ein bisschen in den Spielkontext passen. Und da passt die in dem Spiel für mich nicht rein. Also da hätte es auch für mich eine Ermahnung getan nach dem Motto, beim nächsten fliegste.
Ja.
Hätte mir gereicht.
Also hätte aber mir auch gereicht. Ich verstehe, warum er Gelb-Rot gibt. Ich hätte es auch nicht unbedingt gegeben. Reif sieht es natürlich alles sehr dramatisch, bemängelt das fehlende Fingerspitzengefühl, nennt dann, sagt nur noch Herr Pfannl.
Ja,
Herr Pfannl, also das war jetzt nix. Mehr Fingerspitzengefühl, Herr Pfannl.
Man sieht es sich ja dann auch.
Man sieht es sich dann, in den kritischen Situationen sieht man sich. Und ab da, also er war ja sowieso schon völlig auf dem Anti-Fundle-Train. Und ab da ist es dann die letzten 10 Minuten, da kannst du ja, also da kann ja. Der Fundle dann gar kein Blumen. Weil er nimmt jede Szene, egal wer fault oder mutmaßlich gefault hat, welche Partei, er zieht jede Szene als Referenz zu dieser gelb-roten Karte ran. Ja. Und dann ist so, na gut, wenn das jetzt kein Gelb gibt, dann darf Schulz aber auch kein Gelb-Rot kriegen. Und jede Szene nimmt er dann ran.
Bei allem. Also dann, die letzten 10 Minuten hat er richtig Bock, Fandl noch richtig zu versenken.
Ja.
Also Herr Fandl. Herr Fandl.
Aber also richtig schlecht einfach so. So wirklich, das ist wirklich unterstes Stammtischniveau. Da will ich jede Aktion, gut, das jetzt nicht, dann darf der aber auch nicht. Also so wirklich jedes Mal diese Vergleiche, es ist herrlich.
Ja.
82. wichtiger Wechsel, Gerber raus, Sabic rein. Nein, kein wichtiger Wechsel, aber insofern bemerkenswert, dass Magath das Ding wirklich gewinnen will. Wie gesagt, Gerber Linksverteidiger, Sabic Stürmer. Das heißt, Stuttgart hat dann 3 nominelle Stürmer auf dem Platz. Und klar sind jetzt ein Mann mehr, aber die wollen das Ding wirklich gewinnen.
Ja.
Bremen, gleiche Minute, Gegenteil, Klasnitz raus und defensiver Mann mit Skripnik kommt rein. Das heißt, da zeigt sich dann direkt, wie die beiden Mannschaften so diese letzten 8, 9, 10 Minuten bestreiten wollen. Bremen wechselt dann nochmal mit Valdez rein für Ailton. Das heißt, beide Stürmer ausgetauscht. Ja, aber am Ende kommt der VfB trotz der Überzahl nicht mehr wirklich zu einer Chance. Und ja, am Ende müssen wir es vielleicht auch in Marcel Reif nochmal beschließen, der in der 89. Minute ernsthaft sagt, ich behaupte, wenn jetzt einer in Führung geht, hat er das Spiel gewonnen.
Ja. Das.
Da habe ich gedacht, Donnerwetter. Da orakelt sich aber einer einen weg.
Ja, aber dazu brauchst du die Erfahrung. Ja. Dazu musst du so lange dabei sein.
Hat er natürlich.
Und er kann das Spiel dann halt ganz anders lesen als wir Laien. Dazu haben wir ja so Profis wie Marcel Reif.
Danke, Marcel.
Ja.
Ja. Das war wirklich großartig. Ja, wie ist denn dein Fazit dann vom Spiel?
Mach ich gleich. Was ich da auch noch bemerkenswert fand, ist, es gab ja irgendwie in der 89. Minute noch eine Ecke für Stuttgart.
Ja.
Und da sagt er auch, ja gut, das ist jetzt die letzte Aktion. So komplett ohne irgendwie Nachspielzeit oder so mit einzukalkulieren. So 88. hoch, ja gut, das ist jetzt die letzte Aktion. Also da müssen sie jetzt auch was draus machen.
Ja, wenn er das halt sagt.
Ja, weil der Herr Fandl wird ja dann abpfeifen.
Ja, weil wenn er da nicht abpfeift, dann kann er nämlich Schulz auch nicht vom Platz stellen. Das muss man auch mal sagen.
Ja, das muss man so
das
sehen.
Das muss man auch mal sagen.
Ja, ja, mein Fazit ist im Großen und Ganzen für Bremen schon eher ein glücklicher Punkt. Also VfB hätte das gewinnen müssen.
Ja, ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Ich hab meinen Satz so angefangen, am Ende wohl ein gerechtes Unentschieden, auch wenn der VfB chancenmäßig ein kleines Übergewicht hatte. Ich fand das, also feldüberlegen auf jeden Fall der VfB, aber wie viel zwingende Torchancen mehr hatten sie wirklich? Bremen war eiskalt. Bremen hat im Prinzip aus 3,5 Chancen 4 Tore gemacht. Wenn man den Lichtes-Lupfer dazu zählt, dann waren es 4,5 Chancen für 4 Tore. Aber der VfB, hat er so viel mehr und sind diese Freistöße von Bordon wirklich, kann man die jetzt als Chancen direkt zählen? Also den letzten zumindest nicht. Von daher,
Ja, wenn wir gleich übergehen zu wäre Fahrradkette, hätte ich ein bisschen was.
Da gehen wir gleich
zu dem Thema.
Gehen wir gleich noch hin. VfB fand ich dann am Ende auch ein bisschen platt. Also auch, ja, von der Lunge her konnten die dann, glaube ich, auch nicht mehr diesen Feldvorteil wirklich so ausnutzen. Sind auch viel gelaufen, waren viel unterwegs. Also kann man dann auch verstehen. Und ja, deshalb bleibt Bremen dann auch das 17. Spiel in Folge ungeschlagen. Wer ist denn für dich der Spieler des Spiels?
Fernando Mera.
Einfach aus Prinzip nicht Bordon nehmen.
Ja, was heißt aus Prinzip nicht Bordon nehmen? Ich habe klar drüber nachgedacht, Bordon, Klasnić oder Ailton zu nehmen, weil ich meine, auch Klasnić hat zweimal getroffen und eine Torvorlage. Ailton hat zweimal getroffen und zwei Torvorlagen. Ist ja auch nicht so weit weg von der Bordon-Leistung.
Ja.
Aber für mich war die Leistung von Mera in der ersten Halbzeit überragend. Der hat ja jeden Angriff angekurbelt vom VfB, hat hinten viel, viel weggearbeitet und in der zweiten Halbzeit ein klein wenig unauffälliger nach vorne, aber nach hinten immer noch viel gemacht. War für mich auch so die überraschendste Leistung auf der Position. Das habe ich am Anfang schon gesagt. Deswegen finde ich, für mich ist Mera Spieler des Spiels.
Also vielleicht, um dem kurz vorzugreifen, mein Spieler des Spiels ist Bordon, ich sag da gleich warum, aber ich habe mir tatsächlich aufgeschrieben, wenn nicht Bordon, wer dann? Das hätte ich dich auch gefragt, weil ich gedacht habe, dass du auch Bordon nimmst und da habe ich auch Mera. Also für mich auch ganz klar, für mich kam, jetzt wo du sagst, so mit Klasnić und Ailton, für mich so gefühlt kam auch nur einer vom VfB in Frage. Ich glaube auch, weil die dann einfach noch auffälliger waren. Und genau, Mera für mich auch ganz klar, hat ständig angetrieben, viele Dribblings und so wie du sagst, das ist was, der hat viele Dinge gemacht, die man jetzt nicht mit ihm verbindet.
Ja.
Weil man ihn halt meistens, wenn dann noch auf der 6, aber eher in der Innenverteidigung kennt, hat es wirklich gemacht, war auch, also ich glaube, das ist auch zu der Zeit war er jetzt kein absoluter Silberpfeil da von der Geschwindigkeit, aber dadurch, dass er halt natürlich auf den Halbpositionen sein direkter Gegenspieler meistens Fabian Ernst war oder auf der anderen Seite noch Lichtes, da kann der natürlich mit seinen 25, da hat er dann schon noch einen Geschwindigkeitsvorteil, ja. Hat das gut gemacht und ist dann mit Geschwindigkeit auf die Kette zugelaufen und hat da eigentlich immer gefährliche Aktionen kreiert, viele schnelle Direktpässe, technisch war er ja schon immer gut, hat das wirklich gerade offensiv, defensiv wusste man ja, oder hat man ja auch jetzt unser eins noch im Kopf oder vor Augen, dass er defensiv ja auch wirklich gut war. Aber offensiv vor allem hat er das Spiel unfassbar belebt. Gerade auch in Abwesenheit, nicht physisch, aber spielerisch von Klepp, von dem man sehr wenig gesehen hat. Ich glaube, der Spieler, von dem man noch weniger gesehen hat, war nur Jean Micou.
Ja.
Wobei der hatte einen unfassbar kläglichen Abschluss. Da hatte ich echt Mitleid. Das hat mir richtig wehgetan. Da hat er so richtig unter Ball durchgesäbelt oder irgendwas ganz.
Ja, boah. Ja, ja, so, ja, ja.
Und ich glaube, sogar danach ist dann das Tor gefallen, wo Jakin auf Streller spielt. Also, das hat richtig wehgetan, weil ich habe mich gefreut auf ihn. Dann kommen wir später auch noch dazu. Genau. Für mich aber Marcelo Bordon, Spieler des Spiels, hatte bis zu dem Zeitpunkt genau 0 Saisontore, macht nach den 3 nur noch ein einziges in dieser Saison. Und ich habe tatsächlich eigenhändig recherchiert, wann es denn so in den, sagen wir, ab den 90ern mal 3 Tore eines Verteidigers gab. Und das gab es tatsächlich nach meinen Recherchen davor nur 2-mal und danach nur noch 1-mal. Die beiden davor waren aber tatsächlich sogar Außenverteidiger, was das Ganze so ein bisschen noch relativiert. Der eine war Thomas Kastenmeier und der andere war tatsächlich Zoltán Sebeskin. Ich habe die ganze Folge auf diesen Funfact gemacht.
Und du konntest dich so lange zusammenreißen. Ja,
wir können auch hier beenden jetzt einfach. Ja, weil es auch nie was da zu lachen gibt. Also.
Ja, gar nichts. Gar nichts. Nationalspieler.
Ja, mindestens einmal.
Ja.
Die beiden waren auf jeden Fall davor und danach, nach Bordon, hat es nur noch Naldo geschafft.
Ja, halt die Fresse.
War das gegen Dortmund? Nee.
Meint schon, oder?
Ich glaube nicht. Weiß nicht. Okay. Naja, jedenfalls ist es dann doch eine Leistung, die es auf jeden Fall zu würdigen gilt und die auch nicht oder weit weg von Alltäglichem ist. Wenngleich ich deine Wahl von Mera natürlich vollkommen verstehen kann. Dann kommen wir jetzt zu deiner heutigen Lieblingskategorie, nämlich wäre Fahrradkette. Welcher Moment im Spiel hätte denn alles ändern können? Soll ich vielleicht anfangen, dass du danach ausholen kannst?
Gerne.
Bei mir geht's schnell. Ich habe eigentlich nur eine wirkliche Szene. Für mich ist es tatsächlich in der 5 Minute, wenn Reinke rot kriegt. Ich weiß, er hätte es nicht kriegen dürfen, aus heutiger Sicht mit Videoschiedsrichter, aber abseits war ja für den Schiri offensichtlich kein Thema. Und das auch deutlich schwerer zu sehen als dieses Handspiel außerhalb, was aus meiner Sicht absolut muss. Schiedsrichterassistent oder Schiedsrichter, eigentlich beide müssen es sehen. Und zu dem Zeitpunkt steht schon 1-0 für den VfB, so wie die danach auch gespielt haben, trotz da ja dann Gleichzahl, wäre das für mich dann ja eine eindeutige Geschichte für den VfB geworden. Und das ist für mich der Wäre-Wäre-Fahrradkette-Moment.
Ja. Das ist auch der erste, den ich auf der Liste habe.
Und viel früher geht er nicht.
Der zweite ist bei mir, wenn die Mauer zusammensteht bei dem 2-1 von Bordon, müsste man mal gucken, wie es weitergeht.
Du meinst, wenn einfach eine Mauer steht?
Ja, weil daher fand ich Bremen stärker in der Phase. Deswegen wäre ich da gespannt. Dann die Chance von Silvio Meissner, wo er aus 11 Metern drüber schießt.
Mit dem Fuß.
Ja. Wäre für mich was, wo Bremen ja dann, wo Stuttgart.
Herr Reif,
wo Stuttgart dann 3-1 führt. Dann das irreguläre 2-2, wo Klasnić im Abseits steht, stimmt, ja. wenn das zurückgepfiffen wird. Dann gibt's in der 39. Minute, das hatten wir noch nicht, im Strafraum ein gestrecktes Bein gegen Silvio Meissner.
Oh ja,
wo es wohl laut der damaligen Regelauslegung indirekten Freistoß im 16er gegeben hätte. Sonst wäre es in meinen Augen auch ein Elfmeter gewesen für den VfB. Dann natürlich das 3-2, was Hildebrand halten muss. Das hatten wir ja vorhin schon. Wenn er den hält, steht es weiter noch 2-2. Dann hat Hakan Yakin in der 54. noch eine Chance, wo er auch relativ frei vor Reinke ist. Und natürlich ein anderes, und ich sag's extra so, Schiedsrichtergespann, also mit zwei anderen Linienrichtern, wäre das Spiel gegebenenfalls auch anders ausgegangen.
Das heißt, das waren jetzt noch einige Punkte, kannst du aus dem Kopf überschlagen, wie das Spiel denn ausgegangen wäre, wenn alle diese Situationen anders gekommen wären?
Ich klammer mal die rote Karte für Reinke aus.
Ja. Müsste eigentlich ja eher pro VfB, wenn ich sitzt. Weil Hildebrand einen halten muss.
Ja, so 4-1 ungefähr.
Oh, stattlich. Also Bremen, ja, so richtig viel hatte ich das Gefühl, wollten die irgendwie nicht. Die haben eher so Dienst nach Vorschrift, so nach dem Motto, ja gut, wenn wir jetzt halt 1-0 hinten sind, dann machen wir halt 1, dann ist wieder Ruhe. Oh, jetzt sind wir 2-1 hinten, ja komm, dann machen wir halt diesmal 2, dass wir dann mal vorne sind, vielleicht ist dann mal Ruhe. Und also irgendwie, Stuttgart musste, glaube ich, viel mehr Aufwand betreiben und Bremen irgendwie nicht so viel.
Ja, das ist so.
Was ist denn aus heutiger Sicht, wenn wir da drauf schauen auf das Spiel, was ist denn dir aufgefallen, was da bemerkenswert ist?
Ja, du hast relativ am Anfang schon der grätschende Johann Miku.
Ja, eine der wenigen Szenen, in denen er wirklich im Bild war.
Die einzige. Außer bei dem Tor dann, wo er mit Hildebrand zusammenstößt.
Ich fand schon vorm Spiel, ich habe so ein bisschen ein, zwei Berichte auch vom Vorberichte von damals gelesen. Und sehr bemerkenswert fand ich die Einstellung, die der VfB hatte. Die waren ja Dritter und hatten 3 Punkte Rückstand auf Bayern. Und du hattest zwar am Anfang gesagt, sie hatten auch nur 5 Punkte Vorsprung auf Platz 4 auf Leverkusen, aber die haben nicht nach hinten geschaut, sondern Magath hat vor dem Spiel gesagt, wir haben Platz 2 im Visier und Platz 2 war Bayern. Also das ist jetzt, heute hörst du solche Statements nicht mehr, schon gar nicht von so einer Mannschaft, die ja dann jetzt vielleicht nicht überraschend, aber so gefestigt da vorne hätte man das jetzt nicht zwingend erwartet, der VfB, auch wenn die eine gute Phase hatten. Aber das fand ich schon bemerkenswert, dass man nicht sagt, ja, Champions League wäre, also Dortmund-mäßig, Champions League Quali wäre mehr, wollen wir uns gar nicht erträumen, sondern Magath sagt, wir wollen auf Platz 2.
Ja, warte mal ab, bis Magath Trainer bei Hertha wird.
Stimmt. Ja, also von daher, das fand ich sehr bemerkenswert. Und gut, Reif hatten wir schon. Es ist wirklich, also Reif at its best. Ich glaube, mehr Reif in einem Spiel wird schwer.
Selten.
Also es ist so Reif in a nutshell. Nach jedem Tor ist irgendwie immer die jeweils andere Mannschaft so total von der Rolle, sagt er. Faden komplett gerissen, sagt er, glaube ich, zweimal. Und immer die das Tor gemacht haben, da ist auf einmal alles geil. Jeder Spieler ist wie verwandelt, macht nur noch geile Sachen. Und
außer Andi Reinke.
Außer Andi Reinke. Nach dem ersten Wackler, er hat 2-3 im Spiel hat er drin. Ist okay, sagen wir es mal.
Ja.
Aber auch so ein paar Rückpässe, die er dann so ins Auskloppt, ist, glaube ich, für die Zeit trotzdem jetzt nicht wahnsinnig.
Na, ist normal, glaube ich.
Ja, also jetzt nicht ungewöhnlich zumindest.
Ja.
Weil er, glaube ich, gerade so die Hildebrands, die fußballerisch halt ein bisschen besser waren, die kamen da, glaube ich, alle erst.
Ja.
War da eigentlich ungewöhnlich. Aber nach dem ersten Wackler von Reinke schießt er sich komplett auf ihn ein, sagt mehrfach, der ist total nervös.
Und dann, vor allem Andi Reinke mit gefühlten 37 Jahren da schon.
Ja, ich weiß gar nicht.
Ich weiß auch nicht, wie alt er war.
Aber 35, ja.
Ja, so gefühlt halt, ne? Wahrscheinlich der älteste Spieler auf dem Platz.
Total
nach nervös. Nach Zvonimir Mesoldo, der ist total nervös.
Ja. Also ist wirklich total nervös. Und also wir haben ja verschiedene Sätze, die er so während des Spiels Marcel Reif schon abgesondert hat, haben wir ja schon während der Spielbesprechung erwähnt. Einen Satz möchte ich auch nicht unerwähnt lassen. Und zwar sagt er noch einen geilen Satz beim Stand von 3-3. Ohne Häme, aber 6 Tore und nicht eines von Kurani. Und ich denke, allein schon, dass er wieder, also er hat auch eine Phase in dem Spiel, wo er alles auf Kurani bezieht, du hast es vorhin auch schon gesagt. Ja. Aber das ist das eine, das ist so ein bisschen, das war so Reinke Light, wo er dann alles auf Kurani und er trifft ja nicht mehr, da lässt er auch nicht davon ab, wie so ein kleiner Terrier beißt er sich ja an dem Fakt dann fest. Aber dass von diesen 6 Toren, also steht 3-3, dass von den 6 Toren nicht 1 Kurani geschossen hat, frage ich mich schon, dass er von 3 VfB-Toren nicht 1 gemacht hat. Okay, aber welches von den 3 Bremen-Toren hätte er denn machen sollen?
Ja, alle 3.
Ja, er hat mal im eigenen Strafraum reingeschädelt.
Ja, wobei er dann bei Kurani zumindest irgendwann gegen Ende wieder zum väterlichen Freund wird.
Mitleid.
Dann auch Rudi Völler als Bundestrainer zur damaligen Zeit hinzuzieht. Er muss es auch mal gönnen, hat jetzt Rudi Völler, also bezogen auf Kurani, gesagt. Ne? Da holt dann ja wieder so ein bisschen ins Boot dann rein. Ne?
Das stimmt. Also das ist aber dann, ja, ist wirklich an der Grenze zum Mitleid und zwar eins, das du nicht haben willst.
Ja.
Ja, was ist dir aufgefallen?
Ja, sagt ja der grätschende Miku, war das Einzige, was aus heutiger Sicht bemerkenswert ist.
Also ich fand noch, bin ja immer ein Trikotmensch, diese Kappa-Trikots von Bremen, die grünen, orangenen, waren da ihre Zeit schon voraus, nicht nur wegen der wilden Farbkombination, sondern auch wegen der, weil sie so hauteng waren.
Die habe ich noch woanders eingebaut, kommen wir nachher noch zu.
Und von den VfB-Trikots war ich tatsächlich angenehm überrascht. Die würden heute, glaube ich, locker als Retro-Trikots durchgehen.
Ja.
Also sehr schlicht und zeitlos. Fand ich sehr schön.
Debitel halt.
Ja. Dann habe ich noch gelesen, fand ich auch bemerkenswert. Klose kam tatsächlich nach der Saison erst zu Bremen. Das hatte ich so auch nicht mehr auf dem Zettel. Und war da auch nur 3 Saisons. Also es war die kürzeste seiner Profistation, das fand ich noch bemerkenswert, weil ich das irgendwie, hatte ich bei mir anders abgespeichert. Also zeitlich jetzt gar nichts, aber hat mich trotzdem, ah ja krass, kam so spät. Und dass er auch bei Bremen seine kürzeste Zeit hatte, fand ich auch noch bemerkenswert, weil er da ja eigentlich erst richtig durchgestartet ist.
Das finde ich bemerkenswerter tatsächlich. Dass er dann erst kam, hätte ich so auf dem Schirm gehabt, weil nach der Saison ist ja Ilton dann noch weg zu Schalke.
Ja, genau.
Mhm.
Und dann habe ich noch rausgesucht, welche Spieler heute noch aktiv sind. Es gibt tatsächlich noch, wie gesagt, das ist 16 Jahre her, es gibt noch 3 Spieler, die aktiv sind. Also aktiv im Sinne von halbwegs ernst zu nehmen.
Seriös.
Ja. Okay. Da haben wir Christian Schulz, der noch bei Hannover 96 2 ja spielt.
Das weiß ich.
Das weißt du. Dann haben wir Alex Walke, der in dem Spiel Ersatztorwart bei Bremen war.
In Salzburg noch.
Genau. Und Nelson Valdez spielt auch noch.
Klar.
Mit 36 beim Club Cerro Porteño in der ersten Liga Paraguays.
Ja.
Ja.
Stark.
Bemerkenswert auch noch, Gottlieb Daimler Stadion, damals noch mit Laufbahn. Du siehst die Zuschauer so gut wie nie im Bild. Sehr weit weg. Dann.
Ich finde den Namen Gottlieb noch bemerkenswert. Das ist doch auch so ein typischer Baden-Württemberg-Name.
Gottlieb?
Oder so Süddeutschland auf jeden
Fall. Oh ja, aus heutiger Sicht bemerkenswert. Ich hatte echt, ist mir im Nachhinein klar geworden, nach dem Schauen, ich hatte echt, wie soll ich sagen, erstaunlich und beängstigend viel Sympathie mit der VfB-Mannschaft.
Oh, ich finde, ja, das kann ich, glaube ich, dass du das...
Ist beklemmend, aber dafür würde ich es auch belassen jetzt.
Ja.
Kommen wir zu unserer Kernkategorie eigentlich, nämlich gut gealtert. Welche Erinnerung besteht denn den Reality-Check?
Ja, also Marcelo Bordon, klar, hat sich bestätigt. Dann noch so, was ich auch so ein bisschen auf dem Schirm hatte, jetzt nicht aufs unbedingte Spiel bezogen, aber dass alle Stuttgarter wahnsinnig gut gealtert sind. Also da sieht ja die ganze Truppe, damals sieht heute noch im Prinzip genauso aus.
Stimmt,
da
ja.
Da muss irgendwas im Wasser sein in Stuttgart.
Stimmt.
Also jetzt Hildebrand, Lahm,
auch
Soldo.
Auch Meisner und Soldo sogar, Meisner. Nur halt in Grau, ja.
Ja, die sehen alle noch die 1:1. Wenn du die jetzt auf den Platz steckst, also wahnsinnig gut. Und was ich vorher nicht mehr als Erinnerung hatte, aber was auch gut gealtert ist, ist Kalle Riedle, der ja auf der Tribüne eingeblendet wurde.
Ich hab echt sofort, ich habe unterbrochen und gegoogelt, sofort. Weil er hat ja... Er wird ja einmal eingeblendet bei einer Chance für den VfB, wo er mitfiebert und dann so die Arme hochwirft und dann so, oh nein, nicht drin. Und was hat er mit dem VfB zu schaffen?
Keine Ahnung.
Also warum fiebert er mit?
Weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen. Er kommt gebürtig aus dem Allgäu.
Das weiß ich, und hat auch in Augsburg ja gespielt und alles. Ja. Aber sein Sohn war später mal kurz beim VfB. Alessandro, ja. Aber sonst habe ich keine Verbindung zum VfB gefunden.
Nee, keine Ahnung.
Also das hat mich tatsächlich noch überrascht.
Ja.
Ja, bei mir gut gealtert, die Erinnerung an das Spiel generell, also an diese, an den das Label packendes Spiel, also ein absolut packendes Spiel, geht viel hin und her, ich fand es zu keiner Zeit langweilig. Ich fand es für die, das hatte ich vorhin schon gesagt, 2004, unfassbares Tempo. Und zwar dauerhaft. Tempo, Kampf, schöne Passkombination, viele Abschlüsse, also auch nach den
Ballstaffetten.
Entschuldigung, Herr Reif. Hält auch tatsächlich nach über 16 Jahren, was ich zu dem Spiel abgespeichert hatte und was auch der Dani immer wieder über das Spiel erzählt hat. Wenn er bis hier jetzt gekommen ist, wenn er es überhaupt hört. Dani, danke für die Erinnerung. Was ist denn schlecht gealtert? Welche Erinnerung fällt denn durch den Reality-Check?
Ja, die Bremer Trikots tatsächlich. Ich dachte, diese hässlichen mit dem Orange waren einen Ticken später. Die sind hässlich, also schlecht gealtert bei mir. Und das Gottlieb-Daimler-Stadion. Ich hatte die Laufbahn so zwingend nicht mehr auf dem Schirm.
Ach, dass es mal eine gab?
Ja
klar, Leichtathletik WM 93. Haben meine Eltern so den Hasen mitgebracht von damals.
Die einzig wahren Leichtathletikmeisterschaften sind im Aue-Stadion in Kassel. Sorry.
Was? Was war denn das für eine Meisterschaft?
Ich hab die deutsche Meisterschaft der Leichtathletik.
Ich spreche von der WM. Kollege?
Die Warenmeisterschaft sind die Deutschen. Also Leichtathletik sein. Ja. Ja. Heißt man.
Mit Heike Drechsler.
Eben.
Ja, bei mir schlecht gealtert und fällt auf jeden Fall durch den Reality-Check, ist mein Abspeichern von Jean Micou als elegantem Stratege. Also, ja, natürlich, es war dieses eine Spiel, er war ja sonst natürlich gut, aber in diesem einen Spiel, ey, ich war so enttäuscht, ich habe mich wirklich drauf gefreut, ich habe mich auf den gedacht, ja klar, bei dem 4-4, da kann ja, wenn Jean Micou involviert ist, da kann der ja nur bei so einem Offensivspektakel auch geil aussehen.
Nur Steckpässe.
Ja, oder auch mal so einen geilen Schlenzer oder so, aber er bleibt völlig blass. Dann dieser eine wirklich mitleiderregende Abschluss. Und ja, schade, dass er ausgerechnet in dem Spiel, wenn ich mir schon mal so ein Spiel nochmal gönne, dass er ausgerechnet in dem Spiel so schwach war. Aber
ja, wir können ja aus der Saison das nächste Mal noch ein anderes machen. Da habe ich noch auf dem Schirm, dass er gut performt hat.
Ja, vielleicht. Ja, danke. Nee, aber was es ein bisschen besser für mich gemacht hat, er hat halt wirklich stilecht natürlich die Copa Mundial an. Und das hat mich dann so ein bisschen, es war ein bisschen Pepanthen auf meine Wunde.
Ja.
Ja, die Nachwirkung des Spiels. Bremen wird dann tatsächlich zum vierten Mal deutscher Meister am Schluss, gewinnt auch den DFB-Pokal, holt also das Double. Ailton schießt 28 Tore, tatsächlich die meisten seit Karl-Heinz Rummenigge in der Saison 80-81. Da nochmal, weil wir es ja vorhin auch schon davon hatten, dass er irgendwie so in der Nachbetrachtung ein bisschen unterschätzt wird. Also wirklich, wirklich stark. Und ist so ein bisschen der Beginn der Bremen-Ära der Neuzeit. Die ja, kommenden vier Saisons sind sie nie schlechter als Platz 3. Allerdings ab da auch nur einmal besser als Platz 8. Und ja, scharf hat Bremen eigentlich seit, ich glaube, 98, 99, ab da kam er. Und hat sie da bis 2003, 2004 eigentlich wirklich kontinuierlich nach oben geführt, immer bessere Tabellenplatzierungen gehabt, bis dann eben auch die Meisterschaft wie so als logische Konsequenz kam. Dann aber eben nach den schlechten Platzierungen, die dann ein bisschen später folgen, muss er dann in der Saison 11-12, ist auch schon wieder her, muss er dann gehen. Also es sind auch schon wieder über 8 Jahre. Ist echt krass. VfB wird am Ende Vierter, ist die letzte Saison von Magath. Und mit ihm, finde ich, geht auch so ein bisschen diese erste Welle der jungen Wilden. Also wir haben es vorhin auch schon gesagt, Kurani, Hinkel, Tiffert geht so ein bisschen zu Ende. Nicht, weil sie alle den Verein wechseln, sondern weil sie halt dann schon 2, 3, 24 sind. Und dafür kommt so ein Gomez nach mit 18 zum Beispiel. Also diese nächste Generation dann schon wieder. Und ein ehemaliger, ja, ich sag mal, ein Trainerkollege, in dem Verein, wo ich mal gekickt habe, der hat auch lange beim VfB in der Nachwuchsabteilung war der Trainer und unter anderem B- und A-Jugend. Und der hat immer gesagt, ha, der Mario war schon immer besser als der Kevin, das habe ich gleich gewusst. War bei uns so im Verein ein geflügeltes Wort. Immer wenn Gomez getroffen hat, ha, der Mario war schon immer besser als der Kevin. Lässt sich, glaube ich, dann auch recht gut nachzeichnen, dass die Einschätzung Hand und Fuß hat. Ja, VfB spielt die kommenden Jahre eigentlich auch immer vorne mit, wird dann 2007 deutscher Meister, aber auch da analog eigentlich zu Bremen. So 4-5 Jahre später beginnt dann irgendwie so der schleichende Abstieg. Ja.
Ja, ich habe mir aufgeschrieben, dass aus heutiger Sicht eigentlich bei beiden mit leichten Ausreißern nach oben, hast du ja gerade schon gesagt, VfB nochmal 2006, 2007. Bremen noch so 1-2 Jahre, eigentlich der langsame Abstieg begonnen hat Richtung unteres Bundesliga-Drittel beziehungsweise ja. Zweite Liga beim VfB dann. Ja, waren so die letzten Highlight-Jahre, ne?
Ja, also jetzt tatsächlich gerade erst, als ich es jetzt mal so zusammengefasst auch selber von mir gehört habe, ist es schon verblüffend, es gibt wirklich diese Parallele, dass es so, sagen wir mal, 4-5 wirklich sehr gute Jahre, also auch gerade für solche Vereine sehr gute Jahre und dann aber noch so danach eigentlich schleichend bergab mit einem Ausreißer jeweils.
Ja.
Und dann aber wirklich, ja, VfB musste dann mehrfach schon dran glauben und absteigen. Bremen war mehrfach kurz davor, hätte sicherlich auch das eine oder andere Mal absteigen müssen. Nicht erst letzte Saison. Und ja, von daher faszinierend, wie welche Parallelen es da gibt. Der Vollständigkeit halber noch, was schätzt du vom Kicker? Welche Note bekommt Schiri Fandl, Herr Fandl?
Das muss ich nicht schätzen, das habe ich vorhin gelesen. oder gestern in Vorbereitung aufs Spiel, natürlich die Note 6.
Also natürlich die Note 6. Und Marcel Reif,
klar.
Marcel Reif hat den Kicker aufgeschlagen zu Hause, hat nur zum Spiel geguckt, Kicker Note 6 für Fandl, da hat er einfach so stumm in sich reingenickt, den Kicker zugeschlagen und sich wieder seinem Whisky gewidmet.
Nee, er hat Rainer Holtschuh angerufen und hat gesagt, Rainer, du weißt, was du zu tun hast. Ja, Marcel. Ja, Herr Reif.
Ja, Herr Reif. Genau, klar, den duzt er dann schon.
Da hat er die 6 gekriegt, klar.
Ja, logisch. Leider gab es keine Einzelnoten.
Weil was ich noch viel geiler fand, das hat Reif noch, ich glaube, noch in der ersten Halbzeit gesagt. Da war er noch nicht so auf Fandl eingeschossen. So, ja, gut. Herbert Fandl wird ja auch von seinen Linienrichtern alleine gelassen.
Ja, stimmt.
Er muss dafür wieder den Kopf hinhalten.
Stimmt, er hat gesagt, dass er bluten muss.
Ja.
Ja, dann kommen wir noch zum Abschluss zu Was wurde aus? Da haben wir von jedem Verein einen rausgesucht. Wen hast du dir denn bei Werder Bremen rausgesucht?
Paul Stolteri.
Ui, okay.
Paul Stolteri spielt immer noch in den Bremer Traditionsmannschaften und trainiert parallel in Kanada verschiedene Nachwuchsteams.
Parallel, also ob das jetzt die Bremer Traditionself so viel Aufwand
findet. Naja.
Parallel, Mann, Doppeljob.
Doppeljob, klar, Doppelfunktion. Er trainiert aber nicht auf Verbandsebene Nachwuchsteams, sondern so ein bisschen ähnlich den bekannten Fußballschulen.
Mhm.
Und hat da unter anderem Josh Sargent entdeckt.
Ist der Kanadier? Nee, der ist doch
Ami. US-Amerikaner. Aber Stolteri hat den bei einem Turnier in Toronto entdeckt, wo Sargent mit seiner College-Mannschaft oder so da war und hat ihn dann nach Bremen vermittelt.
Ah, krass, okay. Ja, der ist jetzt, habe ich jetzt erst vor ein paar Tagen gelesen, jetzt stehen dann die Nationalspiele an und ist tatsächlich wohl Stammstürmer in der Ami-Elf. Und die sind ja tatsächlich, also langsam wirklich auch ernst zu nehmen.
Ja, offensiv ganz gut besetzt. Ja.
Ich habe mir Andreas Reinke rausgesucht und der hat sich tatsächlich nach seiner aktiven Karriere recht zügig auf einen Bauernhof zurückgezogen, ist Bauer geworden.
Ah, das habe ich mal gelesen.
50 Kilometer von Rostock entfernt, so völlig in der Pampa, hat sich wirklich da zurückgezogen und hat echt ein Landleben geführt.
Ja.
Das ist aber tatsächlich gar nicht mehr aktuell, weil er mittlerweile auch schon vor 4 Jahren in die Nähe von Murcia ausgewandert ist, in Spanien. Warum Murcia?
Weil er da mal gespielt hat.
Weil er da mal gespielt hat, zweite Liga Spanien. Und da hat er 2 Jahre gespielt. Gibt's eine tolle Geschichte, wie er mit seinem VW-Bulli von Murcia aus mit dem Bulli über Nacht nach Bremen gefahren ist, um den Vertrag zu unterschreiben. Und den Bulli hat er immer noch. Ist restauriert. Ja. 17 Stunden Fahrt hat er gemacht, nur um zu unterschreiben. Das ist wohl das, was man immer sagt, so, da würde ich mit der Schubkarre noch hinfahren. Der hat's mit seinem Bulli einfach selber gemacht.
Hat keinen gefunden, der ihn fährt.
War zu gut, wollte keiner fahren. Ja. Genau, er ist auf jeden Fall ausgewandert und ja, ist wohl immer Hälfte Spanien, Hälfte Deutschland. Aber was er jetzt ganz genau beruflich macht, weiß man jetzt nicht genau. Wen hast du vom VfB?
Heiko Gerber.
Ah, das weiß ich sogar.
Ja, was macht er?
Der ist der nicht Co-Trainer vom VfB oder Trainer von den Amateuren?
Fast. Also wenn du es beides zusammenbringst, ja. Ja, so passt's. Und trainiert da ist er seit dieser Saison und trainiert da unter anderem Marc Stein und Holger Badstuber.
Ah, stimmt. Der Badstuber ist ja ausgemustert, stimmt.
Mhm.
Marc Stein?
Mhm.
Wer ist es?
Jetzt enttäuscht du mich. Mein Herz blutet. Das war der Kapitän der Cottbuser Mannschaft unter Pele Wollitz.
Alter, du bist so
sorry.
Krank.
Sorry. Also, du bist so krank. Da habe ich kein Verständnis für.
Ich habe mir Imre Sabic rausgesucht und war sehr überrascht, denn der ist tatsächlich auch Co-Trainer, aber nicht einer Amateurmannschaft, sondern von der österreichischen Nationalmannschaft.
Echt? Wer ist denn der Trainer?
Franco Foda natürlich. Also Franco Foda Cheftrainer und Imre Sabic Co-Trainer. Wusste ich nicht.
Nee, auch nicht. Schön.
Jo, dann haben wir unseren Klassiker doch auch mal, glaube ich, aber ihn würdig behandelt.
Mhm.
Gibt's noch irgendwas abschließend von dir zu sagen?
Ja, auf ein schönes Spiel morgen, ne?
Ja, der wahre Klassiker.
Eben, der deutsche. Der deutsche Klassiker.
Oh, jetzt ich wollte als, ah Mann, jetzt kriege ich es nicht zusammen. Wie ging der Spruch nochmal von Marcel Reif mit den Minen?
Ah.
Schöne Minen, danken Sie es Ihnen oder irgendwie so.
Ja.
Oh, stimmt. Wir hätten eigentlich bei Spieler des Spiels, hätte eigentlich Marcel Reif da stehen müssen.
Ja gut, das ist ja klar. Das ist wie Pele Wollitz.
Ah, okay.
Das ist immer klar.
Du meinst, es ist so wie in dem Spiel Bordon, der wird dann halt aber nicht genannt, weil es ist so offensichtlich, dass man es eigentlich
ja,
nicht...
Ja,
okay.
Ja.
Okay. Ja. Gut, in dem Fall können wir es hierbei belassen und verabschieden uns.
Ja, bis dann.
Tschüssing.
Ciao.